Hallo und herzlich
willkommen. Hey, du hast mich moderationsmockt einfach. Ja, okay. Nee, wir können gerne so drin bleiben. Ist für mich kein Problem.
Ich wollte auch einmal.
Du musst mit der Ehrlosigkeit leben, ja, okay, dass du mich Moderation mockt hast. Ja, wir sind wieder am Start. Das ist der erste. Es ist so ein schlechter Start, weil das ist der erste Podcast quasi im Upload-Plan. Wir sind ja authentisch.
Sagst du nochmal deine Zeilen und ich halte die Klappe.
Herzlich willkommen zu Adeptus Geilmann. Jetzt der Lack ab.
Es bleibt jetzt so. Hallo und herzlich willkommen zu Adeptus Geilmann, unserem ersten Podcast in der
neuen Zeitrechnung.
In der neuen
Man Zeitrechnung. Man wird davon sprechen als im Mai des Jahre 0. Nee, es ist noch April. Es ist der 28. April oder sowas. Ja. Aber ja, wir podcasten. Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, warum steht da eigentlich eine Lampe? Und weil das sieht man, glaube ich, nicht, was auf dem Tisch steht. Ich bin in der Vorbereitung vom Warhammer Open, weil wir sind ja in der Vergangenheit.
Ich wollte gerade sagen, hier ist einiges eingerissen.
Und ich muss noch malen. Und ich kann nicht die Stunde jetzt nicht malen. Das kann ich mir nicht leisten, weil ich fahre morgen nach Maastricht und mein Ami ist noch nicht fertig.
Ich wollte gerade sagen, hier ist einiges eingerissen. Also bevor wir hier an den Start gegangen sind, als es hier alles noch ein bisschen casualiger lief, da hat man hier noch gearbeitet, da war der Tisch noch frei, da hat man sich hier auf den Content konzentriert und jetzt wird hier neben der Arbeit wird hier gemalt.
Ja, es ist eine Ausnahme, aber es muss heute leider sein. Ich habe jetzt gerade auch mal kurz hier die Kamera angeschmissen, da können wir mal kurz direkt für das Video drehen. Ich drehe ja auch eine kleine Doku jetzt über diese Zeit, kurz behind the scenes zeigen. Ja, ich male jetzt hier noch an meinem Rhino. Ich muss mal gerade gucken, dass ich jetzt nicht... Da zeige ich meinen ganzen Pfand. Aber hier werde ich jetzt noch während des Podcasts Rhino malen. Das ist nicht das Einzige, was ich noch machen muss. Also es sind noch ein paar...
Das klang jetzt gerade... Oh, jetzt zeige ich meinen ganzen Pfand, als wäre das so unfassbar viel, dass jetzt Leute gucken das und sind so... Ja, da brauche ich auch nicht bei Steady reingehen. Also
aber es ist so hinter der Kamera und das sieht so scheiße aus, weil da steht einfach so Pfand auf der Spüle. So, ja.
Aber ich finde es cool. Also ich glaube, wir können dazu sagen, das ist jetzt erstmal eine Ausnahmeregelung. Es wird natürlich wieder Podcasts geben mit
ja, das, einem es wird Tisch. Auch, also wenn nicht Warhammer Open ansteht, wird es auch nicht nochmal passieren.
Ja, aber ich finde es auch irgendwie charmant, cool, weil es ist ein Hobby-Podcast und jetzt wird hier aktiv Hobby gemacht.
Ja.
Ich habe nichts zu malen mit. Bei mir werden aber auch rote Korsaren auf dem Tisch.
Ja, to be fair, es war ja auch nicht wirklich geplant. Also du konntest dich nicht drauf vorbereiten.
Ja, ich konnte mich nicht so wirklich drauf vorbereiten und man muss auch sagen, es ist so aus einer Not geboren, weil ich ja immer noch Vollzeit arbeite, ein Kind habe und dann kommen Dinge durcheinander und eigentlich hatten wir ja gestern geplant. Ich musste aber einfach Prioritäten setzen und wir haben jetzt heute eine längere Aufnahmesession und du hast gesagt, das funktioniert nur, wenn ich hier nebenbei...
Bin ich beim zweiten Mal. Wir haben gerade noch Black Legion aufgenommen.
Genau, wir haben gerade Black Legion aufgenommen.
Ja, und ich kann nur heute aufnehmen, wenn ich dabei noch ein bisschen malen kann.
Und deswegen, nächste Woche gehen wir halt schon rein und wir haben halt viel vor und wir wollen halt auch, das kann man jetzt mal ganz deutlich so sagen, wir haben halt nicht nur Blödsinn geredet, wir haben hier wirklich, wir sind diszipliniert hinterher und wir werden euch da auch nicht enttäuschen. Wir haben uns einen Upload-Plan geschrieben und den halten wir ein und da müssen wir halt jetzt auch mal hier
ein paar Meter machen.
Und das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich das gesehen habe, was ist das für ein schicker Rhino?
Warte, da gehen wir gleich rein. Du kannst gleich das Gespräch führen.
Okay.
Aber wir sind ja jetzt auch im professionellen Schedule. Das heißt, wir müssen jetzt auch ein bisschen Werbung machen, um den Laden am Laufen zu halten.
Da bin ich noch nicht deswegen, so, das habe ich noch nicht so intus.
Wenn ihr Bock habt, den Kanal zu unterstützen und gleichzeitig ein paar Euro bei euren Warhammer-Einkäufen reinzusparen, dann checkt mal die Affiliate-Links in der Videobeschreibung aus mit dem Code GEILMANN. Spart ihr 3% auf euren Warhammer-Einkauf bei Games Island und 10% auf gebrauchte Miniaturen beim Tabletop-An- und Verkauf. Und wir kriegen gleichzeitig noch eine kleine Provision. Das heißt, schaut da doch mal vorbei.
Da kann ich gar nichts hinzufügen. Das war top.
Und ansonsten haben wir noch Steady. Ja. Haben wir letzte Woche schon besprochen. Ich glaube, das ist jetzt für die Leute nicht so krass was Neues. Da nerven wir jetzt mal nicht weiter mit. Und gehen wir jetzt mal ran.
Da gehen wir rein.
Du musst das Gespräch anleiten.
Ich muss es anleiten. Ich kann, glaube ich, erstmal mein Handy erstmal auf lautlos machen, damit ihr das hier nicht die ganze Zeit reingeschallert bekommt. So, Ja, der Rhino, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, weil ich, naiver Junge, denke mir ja die ganze Zeit, ich spiele kein Horus Heresy, ich spiele ja nur 40k, ich muss mit dem handeln, was ich hab. Und Rhinos, wenn man als Ultramarine-Spieler zum Chaos wechselt und jetzt anfängt, so rote Korsaren zu malen und sich denkt, ich habe auch ein bisschen Bock auf Panzer und man hat irgendwie einen Repulsor im Regal stehen, man hat irgendwie geile Lancer und einen Gladiator Reaper im Regal und hat die auch schon sehr, sehr oft auf die Platte gestellt. Ich finde, das sind tolle Panzer. Und einen Repulsor hat man da auch rumstehen, man hatte irgendwie seinen Fuhrpark von den guten alten Primaris Ultramarines und dann gehst du halt ins Chaos und merkst, okay, das sind halt Modelle aus einer anderen Zeit.
So, beim Gebrauchtwagenhändler bist du dann so. Dass du, vorher hast du so deinen Firmenwagen gehabt, hast du das neue Elektroauto mit keine Ahnung wie viel Kilometer Reichweite so. Ich bin letztens mit dem Selim mit seinem Firmenwagen mitgefahren und der hat so ein ganz modernes Auto, was auch so kranke Funktionen hat, dass du selber die Spur hält und so.
Mhm.
Und ich bin eher so, also als ich meinen Führerschein gemacht habe, da war ich gerade noch in einer Band und unser Bassist, der hatte damals ein Auto, das durfte ich ein paar Mal fahren, da ist immer der Schaltknüppel abgegangen. Also da ist man manchmal, wenn man dann so auf die Autobahn aufgefahren ist und hochgeschaltet hat, hatte man dann so den Schaltknüppel in der Hand und musste den so wieder reinfummeln. Und so sieht's beim Chaos eher aus.
Ja, also es ist die perfekte Beschreibung. Es ist wirklich, ich bin dann in den Keller, weil ich habe mir von zu Hause so ein Paket zuschicken lassen von meinen alten Warhammer-Sachen, schon Ewigkeiten her, weil ich mir dachte, da guckst du halt mal durch. Ist ganz, ganz viel Fantasy. Mit Blick auf Old World habe ich mir das zuschicken lassen, weil ich mir dachte, du hast ja noch eine Chaoskriegerarmee und du hast ja noch ganz viel Old World. Und das war wirklich so nach 10 Jahren aus dem Hobby raus und dann hast du so Modelle, die du mit 11 in der Hand hattest und mit 12 und wir sind jetzt schon fast 20 Jahre später, dachte ich mir so, okay, das ist halt verrückt. Und dann hatte ich meine Chaos Space Marines in der Hand von früher und da kann ich halt die Infanterie nicht mehr benutzen. Dann hatte ich auch irgendwie die alten Terminatoren, wo ich mit Green Stuff und mit irgendwie Teilen aus der Chaosbrut habe ich irgendwie meine eigenen Chaosbruten basteln wollen und dachte mir, okay, was hast denn du da gemacht? Also ich fand das total verrückt, dass ich als Kind irgendwie einfach nur Plastik aneinander
Das war aber geil, ne?
Das ist gerade
geklackert.
Ich weiß nicht, irgendwas ist hier gerade ausgegangen.
Ach, das ist die Kamera ausgegangen.
Ja. Gut. Wo war ich stehen geblieben? Ja. Und dann hatte ich halt einmal einen Panzer in der Hand, der mit den 3 Laserkanonen, wie heißt er? Der Predator. Ein Predator in der Hand und habe halt festgestellt, okay, gegen den hast du halt in der 10. Edition auch schon gespielt. Das ist genau das Ding. Und dann hatte ich einen Rhino und dachte mir, das ist halt der alte Rhino. Ja. Und das Problem an dem alten Rhino ist, der ist halt bemalt. Also der Predator ist nicht bemalt, der Rhino ist bemalt. Und ich habe damals, ich weiß noch, in der 4. Edition war das dann schon 5. Edition? Irgendwann kam Nurgle, also kam ein neuer Chaos Space Marine Codex raus. Und da waren halt noch die ganzen Kult Marines waren da halt noch mit fest drin.
Ja.
Und Nurgle Marines, also solche Marines, hatten halt eine höhere Toughness und waren unfassbar krass.
Ja, das war, glaube ich, 5. oder 4.
Ich glaube, es war 4.
Ja, 4. Edition hatte 4. Edition nicht diesen legendären Codex, der so customizable war?
Das weiß ich gar nicht mehr.
Weil ich weiß nur noch, dass vielleicht waren die in der 4. auch super stark, aber ich weiß noch, ich war in der 5. Edition, habe ich mit Chaos angefangen und da wurde dann, das habe ich auch angefangen, weil jemand gegen mich in Urge gespielt hat im Laden. Und ich dann so war, die sind ja viel cooler als die normalen Space Marines. Ich habe mir so die Black Reach Box gekauft, 2-mal,
Danke,
um nochmal Salz in die Wunde zu streuen, beziehungsweise kaufen lassen. Ich war ja noch nicht in einem Alter, wo ich irgendwie Geld hatte, um es selber zu kaufen. Und hab dann Crimson Fists gemacht, hab dann voll auf den Sack bekommen von Death Guard, hab mich total geärgert und war so, was bin ich denn für ein Idiot? Warum habe ich denn die normalen Space Marines genommen? Warum habe ich nicht die coolen solchen Space Marines genommen? So wie man halt als Kind so dazu denkt. Und das war in der 5. Edition. Und da habe ich dann auch einfach die ganzen Sachen so vernörgelt.
ich war auch als Kind ähnlich drauf oder ganz genauso drauf. Also bei Warhammer Fantasy war ich immer ein bisschen verwöhnt, weil Warhammer Fantasy war irgendwie mein Spiel und da habe ich schon als Kind irgendwie mega viel Spaß gehabt und ich habe jetzt nicht alle abgezogen, aber ich hatte schon so ein Gefühl von, ich kann hier mich auch im Hobbystore gut behaupten mit meinen Fantasy-Armeen. Ja. Und war da auch immer ein bisschen verwöhnt. Und bei 40k war es dann eher so, ich habe dann halt mit Ultramarines oder ich habe meine Angriff auf McCrack Marines blau gemalt und es waren dann halt irgendwie Ultramarines und ich habe dann irgendwie weiße Helme gemalt, weil ich die Kombination der Farben cool fand. Und dann wurde ich immer verlacht, weil das waren dann halt meine Schlümpfe, weil die dann halt auch aussahen wie Schlümpfe. Und ich habe dann, weil die halt weiße Helme hatten. Und dann habe ich halt gespielt mit dem, was ich so hatte. Und habe dann auch von dem Chaos Space Marine Spieler einfach auf den Sack bekommen.
Ja.
Und war dann so, okay, dann muss ich jetzt Chaos Space Marine spielen.
Ich weiß
und
noch,
hab Chaos Space Marines
mein angefangen. Allererstes Spiel 40k war auch, da habe ich so ein paar Modelle aus der Black Reach Box hingestellt. Und das war in Oberhausen im Warhammer Store. Warst du da mal drin?
Nee.
Das war einer der verrücktesten GWs, weil der war im Zentro O drin, in dieser großen Mall. Das ist, glaube ich, ist es irgendwie, also ich weiß nicht, ob ich das falsch abgespeichert habe, aber ich glaube, es ist so einer der größten Shopping-Malls in Europa. Wenn nicht die größte. Auf jeden Fall ein riesiges Ding, ist so, ja, die Attraktion neben dem Gasometer, die Oberhausen hat. Da bin ich damals mit meinen Großeltern oft hingefahren, weil die in Essen gewohnt haben, relativ in der Nähe auch vom Zentro O. Und weil meine Eltern ja irgendwann den Lifehack herausgefunden haben, dass man sein Kind in den Ferien einfach im lokalen Games Workshop abdroppen kann, kostenlos,
ja.
ohne Ferienbetreuung zu bezahlen. Shoutout nochmal an die Mitarbeiter, die das mitgemacht haben.
Ja, krass. War in Dresden nicht anders.
Haben meine Großeltern das dann adaptiert und mich da auch mal hingesetzt. Und da habe ich dann gegen jemanden gespielt, der den alten Chaos-Hexer hatte, diesen Zinn-Hexer. Und der konnte Warp-Zeit zaubern. Und das fand ich so cool, dass ich mich da, also da ging's schon los, da wurde schon so die Saat der Häresie in meinem Herzen gesät, weil ich einfach gesehen habe, na, die haben einfach so einen geilen, coolen Hexer, der Warp-Zeit zaubert. Wie cool ist das denn?
Und ich war so 12, 13 und wurde halt einfach überrannt. Also ich habe halt einfach keine Schnitte gehabt an der Platte. Ich wurde überrannt und dachte mir, naja, okay, Chaos Space Marines sind halt viel, viel stärker. Ich hatte noch nicht das Denken, wie ich es heute habe, wo man irgendwie sagt, naja, so maxst du halt irgendwie deine Liste oder arbeitest daran, sondern es war, man spielt mit dem, was man hat und man kriegt halt fürchterlich auf den Sack und weiß dann, okay, ich muss halt jetzt, und dann habe ich, glaube ich, meine Marines. Die Marines habe ich auch an einen Kumpel verkauft, um mir von dem Geld wieder Chaos Space Marines zu holen. Bin dann in Chaos Space Marines rein und dann kam der Codex und Nurgle war irgendwie krass. Aber ich dachte als 12-, 13-Jähriger, Moment, die T-Suns, also die Thousand Suns Rubric Marines, die hatten halt Durchschlag 3. Und damals war es noch so, wenn der Durchschlag die Rüstung matcht, dann hast du keine Rüstung. Du hattest halt also dieses, deine Rüstung wird schlechter, das gab's halt in Fantasy, aber das gab's halt nicht in 40k. Da war es halt einfach so, wenn die Bolter-Munition ein D3 hatte, also Durchschlag 3, dann hat alles, was ein Dreier-Rüster oder schlechter hatte, keine Rüstung mehr gehabt. Und dann dachte ich mir so, wenn ich die hole, dann schieße ich auf Space Marines und die sind einfach tot. Dann klatschst
du die alle weg.
Dann klatsche ich die alle weg. Und dann habe ich mir die T-Suns geholt. Zwei Trupps und dachte damit gewinnst du ja alles. Und hab halt festgestellt, es funktioniert nicht. das funktioniert überhaupt nicht. Und dann habe ich halt mir gedacht, okay, dann spielst du halt Nurgle, aber dann hat mein Geld nicht gereicht für die Zinn-Nurgle, solchen Marines.
Ja, die waren halt auch super teuer, ne?
Die waren super teuer.
Zinn-Box mit 7 Modellen.
Genau.
Da habe ich auch noch ein paar von hier irgendwo rumliegen. Weil ich hatte die einmal.
Ja, also es war ultra teuer und deswegen habe ich dann einfach meine Chaos Legionnaires als Nurgle Marines angemalt und habe dann Nurgle Rot, also diese Special Farbe,
gab's die da schon?
Ja.
Kam die nicht erst
mit den? Die war uralt.
Ach so, ah, die wurde nochmal neu aufgelegt, glaube ich, irgendwann.
Na, und das war so, du schlonst das drauf und dann ist es so als Rotze praktisch getrocknet.
Ja.
Und ich habe das natürlich als kleiner Junge nicht irgendwie ein bisschen an den Rändern gemacht, um irgendwie Akzente zu oder irgendwie so kleine Details einzubauen, sondern ich habe das ganze Teil eingedrückt. Und auch den Rhino, den ich heute noch habe, habe ich grün angemalt. Da siehst du halt auch richtig so die Bemalspuren, wie bei so einer Wand, die du halt einmal und nicht zweimal streichst, also wo du halt wirklich noch so den Pinselstriche drauf siehst, weil eine Airbrush hatte ich da noch nicht. Und dann habe ich da halt einfach den Schleim drüber geschlonzt.
Ja.
Und ich habe dieses Kellermodell letztens erst in Isopropanol eingelegt, um das runterzukratzen. Und ich krieg diese Schlonze nicht runter.
Ja.
Ich krieg das einfach nicht weg. Ich dachte mir, es kann doch nicht sein. Dann habe ich meine elektrische Zahnbürste, nehme ich dann gerne, mit so einem speziellen Bürstenaufsatz, der halt gebraucht ist. Und damit lässt sich die Farbe so wunderbar mit der elektrischen Zahnbürste runtermachen. Also ist meine kleine Empfehlung. Farbe von Modellen runterkriegen ist total nice. Isopropanol einlegen und dann halt mit der elektrischen Zahnbürste darüber gehen, die danach aber dann nicht mehr für die Zähne verwenden, logischerweise. Und ich habe den Rhino nicht sauber gekriegt. Das heißt, ich muss mir zwangsläufig einen neuen Rhino holen und denk mir, ich möchte doch jetzt nicht so viel Geld reinstecken in ein Modell, was ich mir als Kind schon geholt habe.
Ja.
Klar kriegst du den in jeder Combat Patrol, wird er dir praktisch hinterhergeschmissen. Aber jetzt sehe ich deinen Rhino, um jetzt mal hier den riesen Bogen zu spannen, und denk mir, was ist denn das für ein schöner Rhino? Und dann sagst du mir, das ist ein Horus Heresy Rhino.
Ja.
Der ist ja viel schicker. Aber auch so dezent, ich weiß nicht, weil er eckiger ist, weil er so ein paar mehr kleine...
Ich glaube auch, weil es einfach ein aktueller Gussrahmen ist, ne?
Der sieht halt wirklich schnittig aus.
Ein bisschen scharfer und so. Also, kann ich nur empfehlen. Ich habe witzigerweise, ich habe investiert in Horus Heresy Rhinos. Ich habe immer mal, wenn wir bei Games Island bestellt haben, habe ich mir einfach mal so ein Rhino reingeklickt.
Ja.
Weil Rhinos braucht man eigentlich immer. Besonders, ich habe ja eigentlich auch vor, noch mal irgendwann eine kleine Horus Heresy Reise zu machen.
Mhm.
Das mal auszuprobieren. Und dann habe ich einfach mal immer so einen mitbestellt, weil ich besitze ja auch viele Space Marine Armeen. Ich habe jetzt Red Corsairs, ich habe World Eaters, ich habe Emperor's Children. Und deswegen habe ich, glaube ich, jetzt so 5 Heresy Rhinos, weil ich immer mal so über die Jahre, seit es dem gibt, mal einen mitbestellt habe. Und so war, ach komm, Mindestbestellwert ist noch nicht erreicht, ich pack mal einen Heresy Rhino rein.
Ich glaube, wenn Rhino, dann der Rhino.
Ja.
Obwohl ich immer noch ein bisschen vorsichtig bin, weil ich nicht weiß, wie die sich in der 11. Edition dann entwickeln. Und nicht, dass ein neuer Codex kommt und dann sagen die, wir haben jetzt hier die Modellrange nochmal komplett überworfen und es gibt jetzt neue Panzermodelle.
Ne, nicht bei Chaos, glaube ich. Also ich glaube, der Rhino bleibt bei Chaos. Ich glaube, da kommt eher nochmal ein neues Rhino-Modell raus.
Also. Ja, aber die werden ja nicht, also ich hoffe, dass sie nicht, also, ja, okay. So wie ich es aussprechen möchte, merke ich, dass es Bullshit ist. Wir sehen Dark Elder. Weil ich mir dachte, die können doch jetzt nicht Ewigkeiten mit diesem uralten Modell rumfahren. Aber ja, können sie. Ja, vielleicht ist das irgendwie der Weg, dass ich mir so ein Horus Heresy Panzer nutze. Ich finde das thematisch auch ganz schlau. Und das hat die Maße, richtig?
Ja.
Oder? Haben alle Panzer die Maße?
Kannst du alle benutzen. Kannst auch die Predator benutzen. So.
Ah, okay. Ja. Das ist natürlich nice.
Muss nur gucken, es gibt irgendwie... Also ein Predator hat nicht die richtigen Waffenoptionen. Weil... ich habe den nicht bestellt, aber ich wollte bestellen. Und es gab irgendwie zu der Zeit nur den oder der andere war irgendwie ausverkauft. Und da hatte ich nur gesehen, weil es gibt so einen Predator, der heißt irgendwie so Support Predator. Der hat so eine Plasma-Kanone.
Mhm.
Und da sind nicht die normalen Waffenoptionen drin, die du für 40k brauchst.
Ah, okay.
Deswegen, da muss man immer ein bisschen gucken, weil die Heresy-Boxen ein bisschen weird sind teilweise.
Ja.
Aber an sich kannst
merkst du ja auch holen. an der Seitenluke anscheinend. Also auch die Seitenluke. Die Seitenluke ist bei dem Modell rund. Darf ich ihn nehmen?
Und lass ihn nehmen, ja.
Die Seitenluken, wenn man das jetzt hier sieht, die sind ja rund und nicht so eckig. Der hat, hier und da hat er wirklich so ein paar Sachen, die ihn von einem 40k Rhino abheben. Und im Gesamten, den jetzt hier mal zu sehen, finde ich den schon um einiges schnittiger. Kurze Anekdote nochmal zurück zu der Games Workshop Zeit. Ich habe mir dann Chaos Space Marines geholt und dann war das immer so, okay, ich habe irgendwie auf den Sack bekommen. Dann dachte ich mir, okay, jetzt brauchst du neues Marines. Dann habe ich mir neues Marines geholt. Die hatten ja auch nochmal so ein
Dieses furchtbare Upgrade-Kit.
Mit dem Upgrade-Kit, genau. Dann habe ich neues Marines gehabt und dann dachte ich mir, ich habe eine coole Chaos-Armee. Und am Ende habe ich, als dann der neue Codex kam, 5. Edition von den Space Marines, es müsste 5. Edition sein, da kamen dann loyale Space Marines Und die hatten dann die Dropbox bekommen. Dropbox.
Dropbox.
Die Dropbox.
Die haben ihr Dropbox-Premium-Abo endlich bekommen.
Genau.
Und da konnte, das hat Ultramarines sehr viel effektiver gemacht.
Und dann hat jemand Ultramarines
weil, gespielt. Weil Kalga konnte dann mit Dropbox Pro endlich die großen Excel-Tabellen auch ja. an die Legionäre rausschicken. Sorry, nicht Legionäre, das sind ja das ja nicht mehr.
Aber genau.
An seine Astartes rausschicken.
Genau, an die Astartes rausschicken. Und die sind dann halt getroppottet. Und der ist dann halt mit seinem Drop-Pod gelandet. Das ist aufgegangen. Ich dachte mir, okay, wie cool ist das? Und dann kam der mit seinen Sternguard-Veterans raus und die hatten damals so verschiedene Munition, die die auswählen konnten. Das heißt, er hat dann gesagt, okay, ich schieße jetzt auf mit dem Trupp mit meiner super infernalen Imperiums-Munition drauf. Und dann war mein Trupp einfach tot. Und dann
und wegen dem Dropbox-Abo konnten die das mit den Munitionsarten auch super verwalten.
Die ganze Zeit. Die
direkt automatisch wurde dann in die Excel-Tabelle eingetragen, welche Munition verbraucht wurde.
Und der hat halt das einfach der hat es durchgewechselt. In der nächsten Runde meinte er, ja, jetzt schieße ich mit der und der Munition in die und die Einheit. Und ja. dann hat er halt einfach mit dieser einen Einheit alle kaputt geschossen. Und ich erinnere mich an diesen Moment, er hat das gemacht. Und im Games Workshop war das damals noch so, dass so Leute an den Tisch gekommen sind, um das Spiel zu beobachten.
Das ist das Schlimmste, ja.
Ja, und dann war das wirklich wie so eine, es hat sich angefühlt, wie auf dem Schulhof gebullied zu werden. Und die anderen waren so, hui, krass, ja. krass. Und ich war noch so, ich hab die halt so weggenommen. Und der war so, und jetzt schieße ich mit der und der Munition da rein. Ich glaube, da war ich dann schon 16, 15 oder 16. Es war spät. Also ich glaube, das kam dann wirklich spät,
ja.
wo ich dann nochmal mit 40k reinstarten wollte. Das war zu der Zeit, glaube ich, wo auch Age of Sigmar anfing.
Das war 2015.
Genau, ich glaube, da fing Age of Sigmar gerade
an. Aber 2015 warst du doch schon über 18, oder?
Ja, dann kann das nicht sein. Ich weiß es nicht mehr, aber warte, ich weiß...
Du bist, wie, du bist 2 Jahre älter als ich, ne?
Ja.
Ja, das heißt, du bist 20 geworden in dem Jahr.
Dann kann das nicht sein, dann war es nicht das. Ich glaube, Moment... Ich war, jetzt komme ich voll durcheinander mit meinen Jahren. Also ich hatte eine Kindheit im Games okay, Workshop. Ja. Der Games Workshop in Dresden ist dann umgezogen in den kleineren Games Workshop und da habe ich dann, ich hatte eine Hobbypause und bin dann, glaube ich, in meiner Ausbildungszeit mal kurz wieder reingedippt, wo Fantasy gerade aufgehört hat. Und dann kam Age of Sigmar, da bin ich wieder rausgedippt, aber das waren nur so ein paar Monate, wo ich mal wieder rein bin. Und dann hatte ich meine Hobbypause, bis ich nach Köln gezogen bin und wieder angefangen habe. Aber ja. ich rede immer davon, dass ich 10 Jahre aus dem Hobby war. Dann war ich ja gar nicht 10 Jahre aus dem Hobby, sondern nur... Oh, jetzt tut mein Hirn weh. Wie lange war ich denn aus dem Hobby?
Das packe ich in die News nächste Woche. Salim von der Leptos Geilmann ist ein Lügner.
Nicht 10 Jahre, sondern war ich 7 Jahre aus dem Hobby? 7 oder 8 Jahre aus dem Hobby? Wir wissen es nicht mehr. Ich müsste es mal wirklich durchrechnen. Aber auf jeden Fall, diesen Moment gab es wirklich, dass ich bei 40k, weil Fantasy war dann tot, dann kam ich in den Games Workshop, dann hat er mir gesagt, ja, Fantasy ist tot, jetzt gibt's halt Age of Sigmar. Du kannst alles spielen, es gibt keine Punkte und du hast halt jetzt hier diese Kärtchen.
Ey, das ist das auch als Mitarbeiter
und dann war ich so,
verkaufen zu müssen.
Ja, der
was
hat mir
für
dann
eine Scheiße,
verkauft.
Ne? Also auch, also dass, aber dass du dann dem Kunden sagen musst, es gibt keine Punkte, du kannst einfach spielen, was du willst.
Und da war ich so, also, ja gut, dann bin ich raus, dann tut's mir leid, dann bin ich halt einfach, dann werde ich jetzt, nee, da bin ich raus und ich glaube, dann bin ich einmal nochmal mit 40k rein und da gab's diesen Moment von, ich wechsle meine Munition durch und 2 andere Typen standen daneben und haben dem dann noch so, wow, voll krass. Und dann war ich so, ja, 40k ist halt auch scheiße, ist alles scheiße, ich gehe jetzt nach Hause und spiel die nächsten 8 Jahre Videospiele. Und dann habe ich die nächsten 8 Jahre Videospiele gespielt, bis ich dann 2021, wann war Indomitus 9. Edition?
2020.
Dann bin ich 21 oder 22 wieder rein.
Ja.
Ja, dann kommt es vielleicht hin, dann waren es wirklich so 7, 8 Jahre aus dem Hobby raus, gar keine 10. Habe ich großzügig aufgerundet, weil ich tatsächlich ausgeklammert habe, dass ich ja mal so ein paar Monate wieder reingedippt bin nach Motto, ich habe ja diese Fantasy-Modelle noch, gibt's Fantasy noch, ah, Fantasy ist tot, jetzt gibt's Age of Sigmar, dann probier's nochmal mit 40k, die Ultramarines sind jetzt überkrass und ich habe Chaos Space Marines, Und dann war ich so, nee, dann bin ich halt auch einfach raus.
Hast du denn mal eine Runde AOS gespielt damals? Also hast du
nee, gar nicht. Ja. Das war wirklich, aber ich war so ein, ich habe Fantasy so sehr geliebt, dieses Regimenter bewegen.
Ja.
Und dann kam aber auch irgendwann in der Zeit später kam auch Total War irgendwann raus. Und dann dachte ich mir, ja, dann muss ich nicht mehr an die Platte stellen. Spielst halt Total War.
Aber das würde mich mal interessieren. Hat irgendjemand von euch AOS zum Start gespielt? Also ja. Gerne in die Kommentare schreiben. Oder so eine Testspiele-Experience gehabt. Weil ich habe das auch, also zu der Zeit, 2015, da war ich so kurz vorm Abi, da waren auch, glaube ich, gerade so andere Sachen wichtiger als Hobby. Also ich habe, glaube ich, immer noch so abgehangen im GW. Aber ich war dann schon mehr so gerade auf so partymäßig unterwegs und sondern meine wilden Jahre. Da habe ich nicht so viel Hobby gemacht. Und dann habe ich erst, glaube ich, in AOS 2 das erste Mal AOS gespielt.
Moment, war ich 19? Ich bin gerade super verwirrt, weil jetzt, wo wir darüber reden, auf einmal fällt mir ein Moment. Ich hatte ja nochmal so einen kurzen Wiedereinstieg und ich stelle gerade alles in Frage.
Ja, kannst du ja nach dem Podcast machen.
Ja, muss ich nach dem Podcast nochmal überlegen, aber auf jeden Fall war das meine Experience. Ich bin hin und her gewechselt, meine größte Games Workshop Zeit hatte ich als Kind und ich dachte, mit Chaos habe ich aufs richtige Pferd gesetzt, aber dann wurde ich halt von Space Marines kaputt geschossen und dachte mir, ja, okay, hinher und dann bin ich wieder eingestiegen mit T-Suns in der 9. Edition und jetzt habe ich eine Ultramarine Armee und male rote Korsaren. Das ist so gerade meins und freue mich total auf die 11. Edition.
Was beschäftigt dich denn so rund um die 11. Edition? Ich meine, wir haben ja jetzt ein paar mehr
Infos
bekommen.
Jetzt gestern kam ja der Ordenspriester mit Sprungmodul und das Modell fand ich einfach cool. Das ist grundsolide, das finde ich cool. Was sagst denn du zu dem Modell? Oder
boah, willst du nochmal? Also ich habe es auch schon in den News gesagt. Sagen, ja. Ich finde es cool, aber auch ein bisschen langweilig. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil mir fehlt so dieser Wow-Faktor. Also ich habe das Gefühl, die letzten Starterboxen hatte ich immer so ein Gefühl von, boah, wow, krass, okay. Also auch wenn es nicht unbedingt die Space Marines waren, aber gerade finde ich beide Seiten noch so ein bisschen langweilig. Also so der Weird Boy, den finde ich ganz nett, aber so 100% holt er mich jetzt auch nicht ab. Also ich krieg da nicht so krank Bock, irgendwie den anzumalen oder so auf den Tisch zu stellen. Also da bin ich noch so ein bisschen so, ja, ist halt cool, aber Armageddon-Box. Ich werde mir, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie eine organisieren und habe auch da Lust reinzugehen. Und ich glaube, gerade für Space Marines ist es halt ein cooles Sidegrade mit den Intercessern, weil an sich ist es erstmal kein Riesenunterschied zu den aktuellen. Aber man wird es dann, glaube ich, doch schon merken. Also auf dem Bild war, also so die Ankündigung war erstmal so ein bisschen witzig, weil man so war, ja, cool, jetzt habt ihr uns einen Intercessor gezeigt, aber wir kennen ja Intercessor. Ich glaube aber, auf dem Tisch wird es am Ende schon irgendwie ein cooles visuelles Upgrade sein. Besonders, weil ich auch ich mag die Oldschool-Design-Elemente an der Rüstung gerne. Ich mag
jetzt auch Helm und so. Gerade bei dem gucke ich gerade meine Intercessor im Regal an und denke mir so, also die haben dieselbe Pose, das Einzige ist halt der Helm. Der Helm ist gerade unterschiedlich. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir sage,
ja, wow. Genau, es ist jetzt nicht, also deswegen meine ich aber auch, mir fehlt der Wow-Faktor für die Box.
Ja.
Ich meine, so, ich habe trotzdem Bock, also ich freue mich drauf, wenn ich die nächste Space Marine Armee starte, dass ich dann mit neuen Intercessern reingehen kann und halt nicht die alte Box nochmal bauen muss, weil die ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich bin auch mal gespannt, was es dann für Optionen gibt in der richtigen Box, nach der Armageddon-Box, weil da wird ja dann auch so eine neue Intercessor-Box kommen. Vielleicht gibt's da ein paar coole Bits. Weil da muss man sagen, die Intercessor-Box, die ist halt recht karg, ne? Da ist nicht viel. Da gibt's nicht wirklich nochmal einen coolen Arm oder so.
Ja.
Wie es jetzt bei den aktuelleren Sachen öfter mal ist.
Ich überlege gerade, wie es in der letzten Edition war. Also in der 10. Ankündigung von Leviathan. Und ich glaube, das Krasse war halt einfach, du hattest den Neuro-Tyrant mit dem
dicken Tyranniden waren halt
sick. Gehirn und war so, boah, krass, neue Tyranniden. Du hattest den Screamer-Killer, du hattest die Psychophage.
Ja.
Das waren ja alles Modelle, also ob das Krabbelfieh war oder das waren ja alles Modelle, wo du dir dachtest so, okay, krass, aber wieso? Du hattest drei Monster, wenn die dir da den Termaganten gezeigt hätten und den Neuroganten, ich glaube, da werden wir auch, also stell dir mal vor, du hättest jetzt am Montag einen Thermaganten gesehen und den Montag darauf einen Neuroganten.
Aber so war das ja, also der erste Reveal war ja nur der Thermagant.
Aber dann kam doch, da bin ich mir hundertprozentig sicher, es gab diese eine Show, wo ich dann halt Screenshots auch an Freunde geschickt habe.
Nee, da hatten wir letztens schon drüber gesprochen, genau. Das war, weil dann die Box geleakt wurde.
Ja.
Aber die allererste Reveal-Show war nur der Thermagant.
Okay.
Es war Trailer plus nur Thermagant. Aber der große Unterschied ist, der Thermagant, der hat mich voll gehypt, weil das wirklich ein krasses Upgrade war. Also es war wirklich so, nur den Thermaganten zu sehen als ersten Teaser war cool, weil es war so komplett so, wow, okay, Tyranniden kommen jetzt richtig ins in die 2020er Jahre irgendwie, in dem, was möglich ist. Und das hast du halt bei dem Orcboy und bei dem Intercessor nicht, weil das beides nicht so alte Modelle sind.
Ich glaube, da gehen wir ein bisschen auseinander, weil ich glaube, also ich bin davon überzeugt, wenn ich den Thermaganten und danach Neuroganten gesehen hätte, dann hätte es mich genauso wenig gehypt. Dadurch, dass man dann halt irgendwie den Big Reveal hatte mit, das ist die Range und dann hast du halt diese krassen Monster. Denkst du dir so, wow, okay, wenn ich mir die Box hole, habe ich halt drei krasse Monster.
Ich weiß aber auch noch, dass die Reaktion online beim Thermaganten viel krasser war.
Okay.
Weil das halt, glaube ich, da auch einfach diesen Effekt hatte von, wow, guck mal, das ist eine neue Designsprache in den Thermaganten. Und jetzt hast du halt dann quasi als erste Modelle den Orcboy und den Intercessor.
Fand ich lame. Das den Intercessor halt so, ja. Fand ich lame. Die fand ich beide lame. Die haben mich gar nicht abgeholt. Was ich aber sagen muss, ist, den Mobboss.
Den Warboss?
Nee, nicht oder der Warboss, der Nobboss heißt er.
Den nee, nur Nob. Nob heißt der
Boss. Achso, der Boss, genau. Der Nob, den fand ich mit den mit der Munitionskette um seine Waffe, dann diesen Kiefer, den er dann, also diesen Metallkiefer, den er da sich dran geschraubt hat, den fand ich jetzt nicht, der hat mich jetzt nicht komplett aus den Socken geholt, aber da dachte ich mir so, das ist ein cooler Ork im Vergleich zu dem normalen Standardboy. War das ein cooler Ork und dann war ich so, ach cool, das geht in eine Richtung, wo ich sage, ich hab Bock, dieses Modell zu bemalen. Bei den anderen beiden hatte ich das nicht. Ich führe noch ein bisschen aus. Den Weird Boy finde ich tatsächlich einfach witzig, den finde ich cool, da freue ich mich einfach drauf. Da weiß ich auch schon, wie ich den bemalen möchte mit seinen Kabeln. Und der Ordenspriester, ja, der erfindet das Rad nicht neu. Aber wenn ich mir die anderen Ordenspriester angucke, ich finde den zum Beispiel cooler als den Terminator-Ordenspriester, den neuen.
Der Terminator ist ein bisschen lame, ja. Ich habe den für meine Samurai Dark Angels ja, weil ich habe den beim Raccoon Rumble habe ich ja den dritten Platz bei Best Painted gemacht und dafür durfte ich mir was von den Preisen aussuchen und da habe ich den mitgenommen und dann direkt bemalt für meine Dark Angels und letztens habe ich so die Box aufgemacht und war so, hä, warum sind da jetzt eigentlich sechs Deathwing Knights? Aber der eine ist halt der Chaplain, der sieht halt wirklich nicht anders aus als die Terminatoren und wenn der im selben Farbschema ist, dann geht er halt sehr unter. Aber ich glaube, der große Unterschied ist halt, alles, was an Modellen gezeigt wurde, ist cool, es ist nicht schlecht. Also auch die Vanguard Veterans, die sind halt nicht exciting, aber am Ende werden die trotzdem nicht schlecht aussehen. Also es ist trotzdem cool, dass es die dann gibt. Gut, bei den Vanguard Veterans, ich hätte mir, glaube ich, ein bisschen mehr irgendwie Prunk erhofft, aber im Vergleich zur 10., da hatten wir einfach neue Terminatoren. Und auch Terminatoren, die halt noch Firstborn waren, dann, also es ist ja jetzt so offen gehalten, das sind ja nicht Primaris-Terminatoren, sondern einfach generell Terminatoren, aber die in dem Upscale zu sehen, das war halt ein Rieseneffekt. Hast du jetzt bei den Vanguard Veterans und bei dem Intercessor halt nicht, weil es gibt die Modelle schon in der Größe quasi. Es gibt Jumpack Intercessor. Der Vanguard Veteran, der ist erstmal einfach nur ein Jumpack Intercessor mit halt ein paar extra Steps.
Mhm.
Und deswegen, daran liegt es, glaube ich, dass es gerade noch nicht so geil exciting ist.
Nochmal kurz zu dem Ordenspriester. Ich muss sagen, den Ordenspriester, den ich als Kind hatte, der war cool, bevor ich meine Space Marines abgegeben habe. Der alte aus Zinn Ordenspriester in Terminator-Rüstung, der war nice. Der war cool.
Aber das war auch noch, da muss man auch sagen, das war auch noch eine andere Designsprache bei GW. Also da waren halt alle Space Marine Charaktere und so chapter-spezifischen Modelle halt sehr vollgeladen mit Details, was so Das ist jetzt nicht wertend, aber das ist einfach so, das muss man mögen oder nicht.
Den fand ich irgendwie cooler, auch von seiner Pose und alles, fand ich, habe ich den cooler in Erinnerung als den Kühlschrank, den wir jetzt haben. Deswegen fand ich den Ordenspriester mit dem Jump Pack cool. Der Vanguard Veteran fand ich halt einfach super lame, weil ich habe meine Stern Guards im Regal stehen und ich habe die direkt neben den normalen Intercessor stehen. Und natürlich sind die jetzt nicht unfassbar anders. Du hast, wenn du auf den Stern Guard guckst, hast du halt die Kutte und die wirken von ihrer Pose her ein bisschen breiter. Die wirken einfach, weil die halt nicht so nach vorne rennen und weil die halt jetzt nicht in Bewegung sind, wie jetzt so ein Intercessor, der sich vielleicht auch so ein bisschen eindreht. Die stehen halt sehr wuchtig und dadurch wirken die halt in ihrer Präsenz anders und dann haben die die Kutte und durch die Kutte, wenn du dir ein Space Marine Modell anguckst, so ein Primaris, der ist ja zur Taille hin sehr, sehr schmal zulaufend. Durch die Kutte wirkt er halt nicht mehr so schmal zulaufend, sondern recht breit und stämmig. Und dadurch haben die eine ganz andere Präsenz dann auch auf dem Tabletop. Und das hätte ich mir gewünscht, so eine ähnliche Designsprache hätte ich mir gewünscht bei dem Vanguard Veteran, den wir jetzt gekriegt haben oder gezeigt bekommen haben. Der hat auch so eine kleine Kutte, so ein bisschen im Schritt rumwehen.
Aber ich finde, da muss man fairerweise aber auch sagen, muss man live sehen. Also
okay.
Das kann man jetzt, finde ich, anhand von dem Bild so, ja, der hat jetzt nicht so viele Details auf den ersten Blick, aber ich glaube, das muss man mal wirklich dann nebeneinander sehen, um das so abschließend zu bewerten.
Aber Stand jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich sehe dieses Bild und der erste Moment ist, braucht es dafür einen extra Kit oder packt man einfach Energieschwerter in die JPI-Box? Das war mein erster Gedanke. Und das ist ja erstmal per se kein cooler Gedanke, weil als ich die Stern Guards gesehen habe, dachte ich mir erstmal so, boah, habe ich richtig Bock drauf. Die Waffen, die Kutten, die, wie die einfach so massiv dastehen, die heben sich so ein bisschen ab, weil da, du hast vollkommen recht, man muss alles live sehen und wenn wir es dann in der Hand haben, sieht die Welt vielleicht komplett anders aus, deswegen will ich es jetzt nicht komplett downreden, aber mein Gedanke dahinter war einfach, ja, dann ist es irgendwie ein Energieschwert jetzt in der Hand, mehr sehe ich da nicht, es ist halt von der Bemalung ein goldener Helm, bei mir wird es halt ein weißer Helm sein, weil ich halt Ultramarine spiele, aber es wäre schade, wenn ich dann eine Einheit spiele JPIs, eine Einheit spiele Vanguard Veterans, ich stelle die halt aufs Feld und bei der Armeebesprechung sage ich dann halt meinem Gegenüber nicht nur, ah, das sind JPIs und das sind Vanguard Veterans, sondern ich muss dann effektiv sagen, du pass auf, die mit den nur blauen Helmen und die nur blau sind, das sind die und die mit den weißen Helmen, das sind die Veteranen, damit mein Gegenüber die auseinanderhalten kann
von aber der Spiellesbarkeit. Also ich verstehe die Sorge, aber ich glaube, dass da sich zumindest, also da würde ich GW jetzt erstmal im Modell der Modellexpertise so viel Kompetenz unterstellen, dass du da auch, wenn das nebeneinander steht, auf dem Spielfeld einen Unterschied sehen wirst, wenn dann da die ganze
Frage. Ich hoffe es, weil das ist ja auch eine Lesbarkeit in einem Spiel für beide Seiten, weil man muss auch da immer mitdenken, finde ich, so mein persönliches, das erwarte ich auch so ein bisschen von einer anderen Fraktion, also nicht von anderen Spielern, sondern von einer Fraktion per se. Ich möchte es schon ein bisschen auseinanderhalten können. Also ich erwarte nicht, dass ein Tauschspieler direkt erkennt an der Bewaffnung, was sind jetzt die Veteranen und was ist halt der normale JPI. Genauso möchte ich da so ein bisschen Unterschied. Das ist für mich Lesbarkeit von einem Spiel. Aber da hast du recht, das muss man in der Hand halten, muss man aufs Feld stellen, muss gucken, wie das wirkt. Aber da war ich so ein bisschen, den Ordenspriester fand ich schon wieder cool. Also Weird Boy, Ordenspriester, habe ich schon wieder Bock.
Ja.
Also ich freue mich immer noch total auf die Box. Auch wenn ich dir recht gebe, es ist jetzt nicht so, dass man überschwänglich ist, wie man es jetzt zum Beispiel bei den Tyranniden, bei der Tyranniden-Ankündigung war.
Hast du denn schon ein Projekt für die neue Edition? Machst du?
Nee.
Willst du Orks machen?
Ich habe halt
mehr Ultramarines machen, gehst du in die Red Corsairs tiefer rein?
Ich glaube schon, dass ich meine Space Marines in der Box, in der Starterbox, dass ich die blau anmalen werde, weil ich dann halt einfach bei meinem Chapter bleibe. Also ich könnte mir schwer vorstellen, dass ich jetzt Blood Angels auf einmal mache.
Ja.
Weil ich das auch genieße, dass ich so eine Varianz habe. Also wenn ich jetzt morgen zu einem Spiel gehe, könnte ich halt mir wirklich anhand der Punkte, die ich habe, ich habe halt nicht nur eine Liste, die spielbar ist, sondern ich kann mir dann wirklich überlegen, nehme ich jetzt 3 Panzer mit oder nur 2 Panzer, nehme ich halt die mit oder das, probiere ich mal dies oder das aus. Also das finde ich schon cool. Das hatte ich so im Leben auch noch nicht, weil ich hatte immer so meine auf die Nase genähten 2000 Punkte mit wenig Spielraum und Zeug. Deswegen, ich glaube, Ultramarines werden ausgebaut. Rote Korsaren habe ich gerade auf dem Maltisch, aber eher so in Form von einer Boarding-Action-Eingriffstruppe Maelstrom, also die Lords of the Maelstrom-Box. Und ich werde mir jetzt auch zum Geburtstag nächste Woche Huron Blackheart selber gönnen und vielleicht auch mal so ein paar Besessene, aber mehr, weil ich die Modelle bemalen will. Bin aber noch vorsichtig mit dem, ich hole mir jetzt alles, was ich brauche für 2000 Punkte. Also ich habe eine rote Korsarenliste geschrieben, 2000 Punkte. Ich könnte jetzt sagen, ich kaufe die mir halt einfach ein, zieh durch und spiel los.
3 die Pfeiler vorbestellen jetzt.
Ich habe tatsächlich eine mit 2, aber das ist ein anderes Ding. Aber das Ding ist so ein bisschen Fulltime-Job, Familie, wann komme ich das nächste Mal zu einem großen 40k-Spiel? Wenn, dann wären das irgendwie Ultramarines. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich ziehe jetzt durch, um Rote Korsaren zu zocken, dann spiele ich einmal Rote Korsaren noch in der 10. Abschlussspiel und dann kommt die 11. und dann kommt irgendwie ein Punkte-Update angepasst an die 11. und auf einmal passen keine 3 Defiler mehr in die Liste oder 2 oder ist gar nicht mehr so effektiv. Dann ist die Liste total nahkampflastig. Gut, okay, ist meine Liste jetzt auch, aber da sind so viele Faktoren, wo man dann sagt, oh, jetzt würde ich aber doch irgendwie 3 Raptoren mehr spielen wollen mit den neuen Regeln und mit den Missionen, die da kommen. Also das ist jetzt so eine starke Unbekannte, die unmittelbar davor steht. Deswegen möchte ich jetzt noch nicht so ganz krass in die roten Korsaren reingehen, obwohl ich mir gut vorstellen könnte, dass ich die Anfangszeit der 11. mit roten Korsaren spiele. So, auch mit den Nahkampfregeln, die jetzt raus sind, kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich so eine Piratenangriffstruppe-Spiel, die halt dick reingeht, so mit 20 Chosen und 10 Besessenen und dann volle Kanne rein. Das ist ein Gedanke, aber wer weiß, was passiert. Also das, worauf ich mich freue, ist einfach die Starterbox auch einfach mal zu spielen. Weil Leviathan habe ich zu Hause, habe beide bemalt, aber ich habe jetzt noch nie die Leviathan-Box gespielt.
Also, stimmt, du hast noch gar nicht Tyranniden so richtig gespielt, ne?
Doch, in meiner Crusade schon.
Ach stimmt, ja. Aber ich meine jetzt so mal richtig auf dem Turnier auch und so.
Auf dem Turnier noch nicht, nee. Das habe ich auch. Also ich habe 1500 Punkte Tyranniden. Also es fehlt nicht mehr viel. Ich hole mir 3 Monster und dann könnte es eigentlich auch da losgehen. Sehe aber jetzt, habe gerade jetzt nicht so das Bedürfnis, in Tyranniden reinzugehen. Aber es könnte sich jederzeit ändern. Startkapital habe ich in Form von Käfern. Nee, was ich meine ist, dass du mal wirklich den Inhalt der Box gegeneinander spielst. Und ich glaube, das nehme ich mir für die 11. vor. Ich meine, wir werden es ja auch auf Adeptus Gaiman machen, dass man wirklich mal die Orks gegen den Inhalt der Starterbox gegeneinander antreten lässt.
Ja, da müssen wir nur quasi, bevor wir zu viel versprechen, den kleinen Disclaimer nennen, dass wir natürlich nicht genau wissen, wann wir so ein Battery Pod abdrehen können. Da sind noch so ein paar Faktoren.
Das stimmt.
Weil da fragt ihr natürlich sehr viel nach und ich glaube, das ist so für viele auch so ein großes Content-Thema, was die sich wünschen. Da kann man nur dazu sagen, wir arbeiten da dran.
Ja.
Wir hoffen, dass wir das möglichst früh realisieren können. Aber wir wollen das auch cool machen. Also wir wollen nicht jetzt dann einfach, weil ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast, wo die Frage war, ob wir nicht so im Club einfach mal einen Battle Report machen könnten, könnten wir natürlich auf jeden Fall machen. Ich muss sagen, ich habe immer so ein bisschen den Ansatz, ich will das dann auch direkt halt in schön haben, so. Und es ist dann, weil es ist dann, so ein Battle Report on Tape zu machen, so wie ich mir es vorstelle, ist sehr viel Aufwand dafür, dass dann auch nicht so die Umgebung dann darauf ausgelegt ist, weil da muss man da auch wieder alles aufbauen, man braucht Licht, man braucht eine Kamera an der Decke und so Sachen.
Ja.
Das sind sehr viele produktionelle Herausforderungen. Aber das ist einer der großen Meilensteine, die wir erreichen wollen.
Und wo wir auch im Gespräch sind, aber ist auf jeden Fall für mich so ein persönliches Spiel, dass man so eine Starterbox bemalt gegeneinander. Das ist auf jeden Fall was. Und wenn es mich dann ganz kurz hypt, bin ich auch ein Typ, der dann auch mal schnell sagt, okay, ich mache jetzt halt 2000 Punkte Orks. Und dann gehe ich halt in Orks rein. Und dann habe ich meine 2000 Punkte Orks. Oder ich hatte ja auch mal eine Phase, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt mal meine ganzen Tyranniden, die zu Hause rumstehen. Ich male die jetzt einfach mal fertig.
Ja.
Und dann hatte ich halt meine 1500 Punkte Tyranniden und spiele die halt in meiner Crusade. Das ist meine Crusade-Armee. Und da könnte ich halt jederzeit sagen, okay, ich hole mir jetzt noch zwei Monster und irgendwie ein paar Revenors oder so und dann spielst du halt mal 2000 Punkte auf dem Turnier, Tyranniden.
Ja.
Also die Option, die ist da. Aber deswegen kann ich es dir noch nicht so ganz sagen. Du hast es doch auch noch nicht, oder?
Ja, ich habe es nicht, aber aus gutem Grund, weil ich habe mich ja dazu entschieden, unsere Steady-Supporter entscheiden zu lassen, was mein Armee-Projekt in der 11. wird. Da sammle ich gerade schon mal Vorschläge, also auch gerne hier nochmal der Aufruf. Schreibt gerne mal in die Kommentare, worauf ihr Bock habt.
Ja.
Direkt als Disclaimer, ich nehme nicht alles rein. Also ich nehme nur Sachen rein, auf die ich Bock habe, weil das Wichtigste ist dann trotzdem halt auch, dass ich dann nicht irgendwie halt, keine Ahnung, random dann irgendwas abgestimmt wird, worauf ich gar keinen Bock habe, weil ich muss mir den Kram ja trotzdem irgendwie kaufen und sehr viel Zeit damit verbringen. Deswegen nehme ich nur Sachen rein, aber ich nehme sehr gerne Vorschläge an. Da kann ich schon mal so ein bisschen, also ich denke mal, ich werde am Ende so 10 Sachen zur Abstimmung stellen. Was ich auf jeden Fall reinpacken werde, ist einfach Blood Angels, weil es gut passt zur Starterbox. Ich habe zwar schon Blood Angels, aber ich würde die gerne neu machen, weil Blood Angels ist für mich auch so eine All-Time-Favorite-Faction. Ich meine, ich bin als Blood Angel auf unserem Logo drauf und ich würde die gerne nochmal cooler machen. Also ich bin jetzt nicht komplett unzufrieden mit dem, was ich habe. Ich denke, ich werde davon auch erstmal alles behalten, damit ich es auch für Turniere theoretisch einfach bemalt habe, dass ich da nicht in Stress komme, wenn ich einfach mal spielen will. Aber das nach und nach mal austauschen. Gerade so für Sanguinary Guard und Death Company vielleicht noch ein paar coole Kitbashes machen, die so ein bisschen aufwerten, halt einen höheren Bemalstandard reinbringen, weil ich merke einfach, dass ich jetzt mit den Samurai und Red Corsairs im Vergleich zu den Blood Angels nochmal einen großen Sprung gemacht habe und mir viele Sachen bei den Blood Angels angucke, wo ich denke, ja, ist ein cooles Armee-Farbschema so zum schnellen Army-Painting, aber meine Anforderungen sind jetzt ein bisschen größer halt, so. Ich will es einfach ein bisschen geiler bemalt haben.
Ja.
Also da werde ich auf jeden Fall Blood Angels reinnehmen. Ich werde World Eaters, glaube ich, mit reinnehmen, weil das auch so ein Ding ist. So, da habe ich auch noch ziemlich viel da, was noch halb bemalt ist oder noch im Gussrahmen ist. Und das ist auch so ein Ding, was mich verfolgt, weil eigentlich sind World Eaters ja wirklich meine Signature 40k Faction. Aber seitdem der Codex rausgekommen ist, habe ich nicht so richtig eine Liste bereit. Und da hätte ich Bock drauf. Ich werde, glaube ich, Genesealer-Kalt mit reinnehmen. Wobei ich da auch drüber nachgedacht habe, ob ich aus Genesealer-Kalt nicht vielleicht eine Twitch-Challenge mache, wenn wir auf Twitch durchstarten. Da bin ich gerade so am Schauen, dass ich bei mir zu Hause vielleicht über den Sommer mal renoviere und mir da ein kleines Setup einrichte, dass ich vielleicht einfach von da auch streamen kann, weil dann ist auf jeden Fall die Regelmäßigkeit sichergestellt. Und da habe ich überlegt, vielleicht sowas zu machen wie, ich streame so lange jeden Tag, bis ich 2000 Punkte die Ziele kalt bemalt habe. Was jetzt vielleicht soll ich das nicht im Internet sagen.
Ja.
Sonst fragen mich die Leute danach immer wieder. Aber dann halt so auf Casual, also so nicht jeden Tag 10 Stunden Jeansilak halt malen, sondern irgendwie halt jeden Tag, außer irgendwie Samstag, dass man so einen Off-Day hat und dann so von 2 Stunden aufwärts, so je nachdem, wie es sich anbietet, an dem Tag. Auf sowas hätte ich irgendwie Bock. Und sonst bin ich da offen für Vorschläge. Orks packe ich, glaube ich, auch rein. Mal schauen.
Jetzt, wo du sagst, dass mit den Blood Angels, ich habe ja ein Projekt in der 9. angefangen und dann kam ja die 10. schon in dieses Projekt reingekrätscht und dann war ich dann auch kurze Zeit später auch erstmal raus und auf AOS, also ein Jahr später. Klingt wie so eine Droge, ich war dann erstmal auf AOS, aber ja, dann kam halt,
du hast das auch so gesagt, als würdest du hier in so einer Selbsthilfegruppe sitzen.
Dann kam halt Scalpentide und ich habe dann erstmal AOS irgendwie, da bin ich da irgendwie reingedippt. Aber ich habe eine Armee, das ist irgendwie meine Lieblingsfraktion und ich hatte den Traum, da 2000 Punkte draus zu machen und ich bin da hängen geblieben und ich habe bis heute eingeschweißte Boxen.
Hä, was ist es denn? Ich weiß es gar nicht, glaube ich.
Battle Sisters.
Ach, stimmt. So ja, klar. Habe ich voll vergessen. Du hast ja voll viele Sachen. Ich denke immer so, du hast eine Armee, aber du hast ja...
Nee, ich hab 2000 Punkte Necrons zu Hause.
Stimmt ja auch noch.
Die sind aber bemalt.
Du musst wirklich in die Selbsthilfegruppe salieren.
Nee, wirklich. Also ja. Wirklich. Ich habe jetzt... Necrons hatte ich... Ich hatte ja auch Necrons und Soros mit, als wir Battle Report gemacht haben.
Ja,
also
klar. Jetzt macht's ja
Boarding so Action. Und dann habe ich auch... ich habe meine Necrons gesehen und die sahen super hässlich aus. Und dann habe ich die nach dem Boarding Action Spiel... Habe ich die mir nochmal genommen.
Hast du die auch in die Zahnbürste geschmissen? Und
ich habe die Boarding Action, 500 Punkte Boarding Action Truppe, die habe ich tatsächlich nochmal mit geileren Claw-Effekts gemalt, habe nochmal ein bisschen meine dazugewonnenen Airbrush-Künste rausgehauen und dachte mir so, nice, also auch die Base ist komplett, ich habe die Base komplett neu gemacht, also runtergekratzt und mit so Leuchteffekten und so Kristallen und habe da drauf geguckt, dachte mir, geil. Aber das machst du halt jetzt nicht mit den anderen 1500 Punkten, die noch in Kisten sind. Aber ich könnte halt die Necrons mal renovieren und es wäre eine Renovierungsarbeit, weil die halt komplett bemalt sind. Hätte ich auch insgeheim so ein bisschen Bock, weißt du, holst du dir nochmal Katan dazu und dann hätte ich halt Necrons. Aber ich habe halt auch die Soros und bei Soros, das was du sagst mit den Blood Angels, dass du irgendwie drauf guckst und der denkst, du hast dich von deinen Techniken verbessert, du bist irgendwie, hast dich weiterentwickelt und bist nicht mehr zufrieden mit dem Bemalstandard. Das habe ich auch bei den Soros. Ja. Weil die Soros habe ich in der 9. gemalt. Das heißt, wir sind fast 4 Jahre in der Vergangenheit oder 3 Jahre in der Vergangenheit. Das war so Ende 9. habe ich angefangen, Soros zu machen. Und da habe ich mir 2000 Punkte Soros auf einen Schlag gekauft. Ja, und jetzt
stehen die da.
Und ich denke mir so, wenn ich dich reden höre, denke ich mir, ja, vielleicht das Projekt nochmal komplett von neu beginnen. Alte Modelle verkaufen und neue Modelle holen. Aber dann denke ich mir, so beschissen sehen sie auch nicht aus. Und es war halt auch eine Heidenarbeit, die zu bemalen. Ich meine, wir reden von Soros, also den Exorzisten, auf den bin ich tatsächlich immer noch stolz. Also den Exorzisten, den würde ich, glaube auch nicht mehr so viel besser hinbekommen. Aber das war einfach Folterei. Also den Exorzisten zu bemalen auf dem Standard, wie er jetzt ist, da würde ich jetzt vielleicht nochmal 10% raushauen, wenn ich es jetzt heute nochmal mache. Das war uff. Das war einfach uff. Und dann gucke ich mir andere Modelle an und denke mir so, ja, okay, meine 10 Repentias, die Haut würde ich heute besser hinbekommen. Gab's mal einen Monatsmaler zu. Die stehen halt da und dann denke ich mir, aber würdest du jetzt nochmal 10 Repentias dir holen und nochmal komplett bemalen mit der Haut und dort voll reingehen? Hast du noch die Zeit? Und dann denke ich mir, ich habe dann für Boarding Action, habe ich um 500 Punkte Sisters zu spielen, habe ich mal so ein paar Projekte nochmal oder so ein paar Modelle, die unbemalt sind, mir rausgenommen und hab halt irgendwie Meltasaurus gemalt, um die spielen zu können. Ich hab halt nochmal die Sacrescens gemalt und denk mir so, ja, ich bin nicht zufrieden mit dem Rüstungsschema, das ist nicht cool, da bin ich null zufrieden, ich würde es heute ganz anders machen. Jetzt, wo ich hier Valerov-Farben entdeckt habe für mich, würde ich die viel eher nehmen als die Contrast-Grütze, die ich gemacht habe. Aber dann denke ich mir, ja, wenn ich jetzt anfange, mit Vallejo zu arbeiten, dann fällt halt alles, was ich jetzt male, aus der Reihe raus. Dann sehen die halt nicht aus wie der Rest. Und dann werde ich mir Schucke. Das kann ich halt nicht bringen. Das heißt, ich bin gerade an einem ganz üblen Spot mit meiner Armee, dass ich mir denke, es fehlen wirklich nur noch so 2, 3 Einheiten. Vielleicht muss ich mal ein paar Panzer holen, um die mal wieder auf die Spur zu kriegen, auf den aktuellen Stand, weil eine 9. Edition Soro-Liste funktioniert halt in der 10. nicht. Und wer weiß, wie sie in der 11. gespielt werden. Ich hab die halt. Und eigentlich ist es meine Lieblingsfraktion.
Ja, dann wäre das vielleicht tatsächlich mal ein Projekt, was man mal abschließen sollte.
Ja.
Oder zumindest also mal
so spielbar machen. Und ich habe halt auch noch Gussrahmen aus der Magazinreihe, die ich ja mal abgeschlossen habe, habe ich auch noch Soros. Ja. Also ich habe noch Argo-Flagellanten habe ich unbemalt rumstehen. Ich habe noch eine Penitent-Engine unbemalt rumstehen. Ich habe noch 10 Sephirim rumstehen. Und 10 davon sind bemalt, die anderen 10 stehen einfach rum. Das sind so viele Sachen, wo ich mir denke, das ist so ein unabgeschlossenes Projekt und eigentlich ist es meine Lieblingsfraktion und eigentlich müsste ich das mal machen wie deine Blood Angels und das komplett von null auf wieder aufziehen. Aber dann denke ich halt auch, das waren halt Soros, das ist halt wirklich eine, das ist halt einfach sehr, sehr krasse Arbeit. Das sind ja halt nicht Space Marines malen. Also
ich meine, da würde ich einfach erstmal dann bei den nächsten Einheiten weitermachen, weil ich glaube, das ist auch sowas, was man halt, was einem selber viel stärker auffällt, als jetzt den Leuten von außen so, ne? Also niemand wird sich, glaube ich, dann die Soros angucken und sagen, boah, aber die Retributor, die hast du jetzt aber, die hast du ja jetzt besser bemalt als den Rest. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, so viel halt.
Ich glaube, in der Masse geht's dann auch unter, wenn ich mich so ein bisschen an die Farben halte, die ich benutzt habe. Und das war halt so Contrast, Doppel-Contrast, um auf das Schwarz-Lackierte zu kommen. Das war halt irgendwie, habe ich mal in einem YouTube-Video gesehen und dachte, das wäre eine coole, easy Sache. Merk aber, das ist totale Krütze. Und jetzt stehe ich vor meinem Immolator und merke einfach, ich weiß nicht mehr, wie ich den Exorzisten gemalt habe und jetzt weiß ich auch nicht, wie ich das auf den Immolator übertrage und deswegen steht er halt einfach weiß grundiert im Regal und halb zusammengebaut, weil du halt das Kirchenglas nicht besprühen kannst. Das sind so Sachen, da bin ich echt nicht zufrieden. Also ich glaube, vielleicht für meinen inneren Frieden sollte ich alles, was ich jetzt vorher gesagt habe, von wegen vielleicht mache ich Orks, vielleicht mache ich Rote Korsaren, über Bord werfen und sagen, ich mach verdammt nochmal meine Soros fertig, weil das meine Lieblingsfraktion ist und dann spiele ich Soros.
Wobei das vielleicht auch so ein Mid-Edition-Projekt sein könnte, ne?
Ja.
Weil gerade jetzt am Anfang will man vielleicht auch viel ausprobieren und ist ein bisschen sprunghafter. Mal gucken, was einem auch irgendwie spielerisch Spaß macht.
Ich habe noch einen Soro-Rhino bemalt und vielleicht werden die Repentias wieder cool.
Ja.
Und dann kannst du da 10 Stück in den Rhino packen und dann gehst du halt mit 9 Angriffsregeln in Nahkampf.
Apropos Rhino und sowas. Ja. Ich mache mal ein neues Thema auf.
Mach.
Was denkst du, geht in Legends zum Start der 11. Edition?
Uff.
Um das mal kurz quasi zu erklären für die Leute, die nicht wissen, worum es geht jetzt. Am Anfang so einer Edition ist oft auch die Zeit, oder halt wenn ein Codex rauskommt, aber oft auch am Anfang der Edition, dass uns ein paar Modelle verlassen. Und alte Modelle halt so quasi Legends Datasheet bekommen. Das ist dann eins, was quasi im normalen Spiel nicht mehr legal ist, man aber für zu Hause und so immer noch benutzen kann. Aber es wird halt nicht mehr geupdatet und gebalanced.
Und es wird nicht mehr auf Turnieren gespielt.
Ja.
Ja. Space Marine Windicator gehen in Legends. Weil du es mir versprochen hast. Weil da muss man dazu sagen, die waren ja jetzt in der 10. gerade bei Ultramarines, bevor sie ein Punkte-Update bekommen haben, so das Go-To. Du hast halt so mindestens 2 gespielt. Und das war immer so die Geilmein-Kombi. Du aufs was, du gehst da halt voll rein. Und ich habe das mir mal angeguckt und war so, fürs nächste Turnier hole ich mir welche.
Ja.
Sogar beim Raccoon Rumble hatte ich dann die Punkte offen und dachte mir, dann nehme ich einen mit. Und du hast immer gesagt, nein, Salim, du kaufst dir den nicht, weil der ist bald nicht mehr legal. Ich schwöre dir das. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann
also ich nicht. Muss dazu sagen, ich weiß es nicht. Aber
er weiß es nicht.
Aber ich habe das Gefühl.
Du hast das Gefühl.
Ja.
Und deswegen muss es eigentlich passieren, damit ich sage, na, ein Glück habe ich es nicht gemacht.
Ja.
Weil wenn wir jetzt noch 3 Jahre mit denen rumrennen, dann hätte ich mir welche holen können.
Außerdem sind Vindicator eh schlecht. Weil also nein, die sind nicht straight up schlecht, aber die sind so random.
Hm.
Deswegen habe ich dir das verboten auch.
Okay.
Damit du lernst, ohne Glück zu gewinnen.
Ja.
Nein. Ja, ich habe das Gefühl, dass es könnte jetzt nächste Edition passieren, dass die alten Space Marine Fahrzeuge in Rente gehen.
Mhm.
Also die ganzen Sachen auf dem Rhino-Chassis, wie Vindicator Predator und so. aber es ist nur so eine Vermutung. Also ich glaube, das wird früher oder später eigentlich passieren, oder? Mhm. Weil es gibt die ganze Primaris-Range mit den neuen Fahrzeugen. Es wäre, glaube ich, in der Fanbase ein Riesenaufschrei, weil die Fahrzeuge halt auch super ikonisch sind. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die nochmal neu rauskommen, wo es jetzt die ganzen Primaris-Fahrzeuge gibt. Mhm. Was denkst du dazu?
Ich glaube, es wird passieren. Also ich glaube, das zwangsläufig passiert es einfach. Ich glaube, es werden, also ja, also mein, wäre jetzt auch gerade meine Idee, ich gehe gerade so andere Fraktionen durch.
Entschuldigung.
Aber ich glaube, das wurde ja auch, eigentlich hast du es nicht mehr auf dem Spielfeld gesehen. Ich meine, klar, Vindicator hast du noch gespielt. Ja,
Predator waren super dominant, diese Edition.
Predator?
Ja, Predator wurden sehr viel gespielt.
Bei Space Marines?
Ja.
Okay.
Weil die einfach super effizient sind. Kosten super wenig Punkte.
Okay. Ich hab jetzt so, gut, da wo ich dann wieder eingestiegen bin, hatte ich eher das Gefühl, du hast halt Lancer, du hast einen Gladiator Reaper, du hast Rapex hast jetzt im Doppelpack bei Ultramarines, aber das ist halt mein Ultramarines-Fokus.
Ja.
Da hast du sie eher nicht gespielt.
Ja.
Wie das bei anderen aussah, weiß ich nicht.
Ja, so Predator-Chassis wurde, also Rhino-Chassis, aber Predator-Datasheet wurde sehr viel gespielt über die 10. Das hat mich auch
also
so...
Also ich habe das bei Chaos Space Marines
genervt.
Halt,
nee, Space Marines auch, also weil, also, okay, weil der halt auch super günstig ist und halt so, den kannst du immer reinwerfen. In Iron Storm war der mega effektiv, auch lange. So richtig, glaube ich, die Primaris-Fahrzeuge, also Lancer war auch immer ganz, ganz gut so und Reaper. Aber so richtig kam das, glaube ich, dann mit den mit dem Doppel aus.
Ja.
Mit Robert Geimann. Mhm. Aber Predator war einfach so halt, ich glaube, 130 kostet der. 130 Punkte, das ist halt mega günstig, einfach für den Body. Auch in Death Guard war, also der Ben Hackländer, der hat ja viel auch dann den.
Aber du bist ja bei Death Guard, dann bist du halt bei.
Nee, aber ich meine nur, dass Predator war einfach übergreifend, sowohl bei loyalen Space Marines als auch bei Chaos Space Marines, einfach ein Datasheet, was über die 10. Edition sehr gut war, weil es einfach sehr günstig war und guten Beschuss mitgebracht hat und so. Es war einfach ein starkes Datasheet, was man immer spielen konnte.
Ja, ich glaube, das fliegt. Ich glaube, die ganzen alten Sachen, die fliegen raus. Also kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ich glaube, der Stormraven geht. Ich hab das Gefühl, dass der Stormraven weggeht. Was ich
aber glaube, so gegen ein anderes ersetzt wird.
Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob nochmal ein Flieger rauskommt. Ich habe das Gefühl, dass man das auch GW intern weiß, dass Flieger eine dumme Idee waren für 40k.
Obwohl es eigentlich fürs Spiel einfach nur fürs Cineastische schon cool wäre. Also ich finde auch, letztens habe ich mir das Modell angeguckt, weil ich da auf Instagram einen Post gesehen habe und dachte mir, also dieses Ork-Flugzeug.
Der Duckerjet?
Der Duckerjet. Der ist schon cool.
Ja.
Der so.
Aber ich muss sagen, ich finde es auch so, mich reißt es auch optisch so ein bisschen raus, weil die Größe von einem 40k-Spiel, finde ich, ist immer eher so. Also ich finde es schon gut, wenn das irgendwie am Boden fokussiert ist. Weiß nicht, ich bräuchte da keine Flieger.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt ist. Wurde ja jetzt im Trailer schon angekündigt, wir werden höchstwahrscheinlich einen Landspeeder haben.
Ja.
In der Box. Bin ich mal gespannt, wie so die Fliegerregeln werden und ob man dann sagt, okay, ich nehme einen mit. Weil ich fänd das schon cool, wenn man.
Landspeeder ist ja kein Flieger.
Also würde es dann nicht mit rein. Das ist für dich ein.
Landspeeder ist ja so ein, ist ja einfach so ein quasi.
Fliegender, hovernder.
So ein Hoverfahrzeug. Okay.
Ja. Das ist für mich schon
ein Flieger. Aber ein Flieger ist ja wirklich ein Flugzeug. Also so wie halt der Stormraven oder der Helldrake oder so.
Ach, das meinst du?
Das sind ja wirklich Flugzeuge.
Also so Flugzeug.
Ja. Weil deswegen hat ja auch jede Fraktion ein Flugzeug, weil irgendwann, ich glaube, es war in der 6. Edition, GW gesagt hat, wir machen jetzt Flugzeuge für 40k.
Ich finde aber wenn du so einen Luftkampf noch hast, der von den Regeln cool ist.
Ja, aber findest du nicht, dass es einfach so für den Kontext von einer 40k-Armee einfach zu groß ist, so vom Scaling? dass dann da noch so ein Flugzeug halt mit rumfliegt, weil das ist ja immer so ein bisschen so ein Fremdkörper auf dem 40k-Spielfeld, wenn da noch so ein Flugzeug am Start ist.
Findest du, weil ich sehe da immer so, du hast halt den Kampf zu Fuß in der Luft und ich wollte schon sagen
zu Wasser.
zu Wasser, das wäre noch wild. Aber gerade wenn ich mir so das Spiel vorstelle, du hast dann die Ruinen und da segelt noch das Flugzeug drüber.
Ja, das wäre für mich eher so ein Event, weil so ein Flugzeug, das deswegen ist das ja auch so weird, Flieger zu spielen, weil die ja immer diese 90-Grad-Drehung machen müssen und dann so weiterfliegen. Weil die ja auch von der Geschwindigkeit, wenn ich mir jetzt vorstelle, bei so einer Szenerie, da würde das Flugzeug halt so schnell mal drüber hinwegfliegen und irgendwie was abschmeißen oder so. Aber es ist dann ja nicht über die 5 Runden, wo dann irgendwie dein Chaos Lord versucht, die Stellung von den Ultramarines zu knacken. Hovert ja nicht die ganze Zeit so ein Duckerjet darüber. So. Ja, aber so ein Landspeeder oder so, der kann ja dann da ruhig stehen und irgendwie mitschießen und so. Aber so ein Flieger, der hat ja auch Geschwindigkeit, die der aufrechterhalten muss, wenn ich das so.
Ich stelle mir gerade so vor, ein Duckerjet. Und weil der erhöht ist, bekommt er auch +1 to hit, trifft dann auf die 4.
Stimmt, das ist auch die Frage. Kriegen alle Flieger dann auch Plunging Fire?
Genau, dann haben die Plunging Fire. Wenn er das bekommt, trifft er auf die 4. Und jeder erfolgreiche Treffer ist das Tainted 2 oder so bei dem Modell. Hat er als Sonderregel. Ja. Dann ist das wirklich so.
Aber dann wäre der halt auch direkt wieder weg. Also dann ist er ja die nächste Runde nicht noch da. Deswegen finde ich Flieger im 40k-Kontext
ja, halt okay, ich, komisch. Es ist jetzt gerade gar nicht so, dass ich sage, boah, ich habe mir jetzt hier voll die Argumentation zurechtgelegt, um dir zu erklären, wieso Flieger geil sind. Es ist, glaube ich, nur in meinem Kopf möchte ich das Geräusch machen und mit einem Duggerjet einfach rüberfliegen und machen und dann wieder wegfliegen und dann kommt der Landspeeder, der aber kein Flugzeug in deinen Augen ist und der so und dann hast du halt dann noch so Flakgeschütze, die aus der Luft holen.
Was heißt denn in meinen Augen? In wessen Augen ist denn der Landspeeder ein Flugzeug?
In meinen schönen Augen. Es ist ein fliegendes Vehikel.
Es ist ein hoverndes Vehikel.
Aber der hat doch der ist doch genauso wie der Hammer Strike. Sind die doch in der Luft?
Ja, aber die haben ja diese Graf-Dinger.
Und die haben drunter, ja so, oder? Düsen. Die haben doch Turbinen.
Haben ja, zum Flugzeuge nach vorne keine fliegen.
Turbinen.
Ja, die haben ja keine Flügel.
So aber da ist es für dich irgendwie realistischer, dass der auch mal an einem Punkt ist im Vergleich jetzt.
Ja, aber der hat doch wie ein Repulsor doch diese Hover-Dinger.
Aber drunter. Stell dir vor, das wäre wieder, ich glaube, wenn das so wäre, wie GW sich das vorgestellt hat, und du hast halt einen Duggerjet. So, der fliegt dort um die Ecke und dann kommt halt so ein Croissant-Hörnchen von den Necrons und macht so pschu, 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 und du hast dann halt so einen Luftkampf.
Ja, aber das ist ja dann nicht was während das, also das passiert parallel zum 40k-Spiel.
Ja.
Aber nicht im 40k-Spiel.
Okay. Ich hatte, in der 9. hatte ich einen traurigen Moment mit einem Elder-Jet. Der ist in meine Aufstellungszone geflogen und der konnte, glaube ich, schießen und hexen.
Ja, das war doch auch scheiße.
Und das war scheiße, ja.
Das war diese Scheiße von hier irgendwie zwei Elderflieger in der Kombi und dann fliegen die in eine Aufstellungszone und dann machen die so Mortal Wounds auf deine ganze Armee.
Genau, weil die hexen konnten und schießen.
René hat das doch gespielt, das Schwein.
Ja.
War es auch gegen den, der Moment?
Ich glaube schon. Weiß ich nicht mehr, aber es könnte gut sein, ja.
Ja.
Das war irgendwie sinnlos. Das hat irgendwie keinen Spaß gemacht. Ja. Konntest du auch nicht so gut abschießen, habe ich in Erinnerung. Ja, das war
irgendwie. Das kommt dazu, dass es halt auch fürs Spiel quasi völlig unbalancebar ist, irgendwie Flieger reinzubringen.
Ja, okay. Okay, ich gebe mich geschlagen. Vielleicht möchte ich trotzdem mit einem Flugzeug irgendwo drüber fliegen und piu, 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 piu machen.
Ja, dann für Apokalypse.
Ja, gut, werde ich nie spielen, aber weißt du. Es wäre natürlich, wenn man auch zur Luft kämpfen könnte, wäre es doch eigentlich ganz nett. Aber ich verstehe das, wir werden abwarten. Vielleicht wird es aber auch super cool und jeder spielt dann irgendwie einen Flieger. Und man.
Alter, ich kotze ab, wenn jeder einen Flieger spielt, dann wird es die schlimmste Edition aller Zeiten. Dann spielst
doch auch du Flieger.
Nee, hasse Flieger.
Du würdest dann nicht dir irgendwie einen Helltrack holen und dann so...
Piu, ja, vielleicht mache ich dann mal meinen Stormraven an. Stimmt, den Stormraven habe ich mir gekauft, weil...
Ja, das aber, ist ein Flugzeug.
Ja, aber den habe ich aus so Spielgründen gekauft, weil ich das witzig fand, da einen Dreadnought und Sternguard reinzumachen.
Mega cool.
Und dann
cool.
so in den Gegner reinzufliegen.
Ja.
Aber ich find's trotzdem albern.
Gut. Dann müssen wir das Flugzeugthema, das könnt ihr gerne noch in den Kommentaren ausdiskutieren. Da machen wir einen Haken dran. Also, ja. Du wünschst dir auf jeden Fall, dass Flieger so ein bisschen verschwinden.
Ja.
Du glaubst, die alten Panzer werden verschwinden, da gehe ich auch voll mit.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich glaube, viel wird ja auch einfach während einer Edition ausgetauscht, durch neue Modelle ersetzt, wo du einfach weißt, okay, ist halt jetzt nicht mehr.
Ich habe einen Hot-Take zu der Panzergeschichte.
Ja.
Ich glaube, sie hätten das damals mit der Einführung der Primaris direkt machen müssen.
Ja.
Um das Pflaster abzuziehen.
Aber das wäre.
Weil dann wäre das jetzt erledigt und dann würde jetzt keiner drüber sprechen. Aber ich glaube, jetzt ist es für viele Leute auch wirklich ein emotionales Thema. Also es wäre krass.
Ja.
Wenn der Vindicator verschwindet.
Ja. Dann kannst du ihn halt im Regal lassen. Aber ich glaube, das wird passieren. Das ist die logische Konsequenz und es muss auch passieren, damit ich ruhig schlafen kann, weil ich habe jetzt lange Zeit darauf verzichtet, mir einen zu holen.
Also ihr wisst dann, ihr könnt Salim dafür verantwortlich machen.
Oh nein.
Nur wegen Salim wurde der Vindicator entfernt.
Ja, ansonsten fällt mir gerade nichts ein, aber ich bin auch mega müde, muss ich gestehen.
Oh ja, ich habe auch hier gerade schon Schlafbenachrichtigungen von meinem Handy bekommen.
Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe 9 Stunden heute gearbeitet, dann bin ich direkt hierher, jetzt nehmen wir schon auf eine Weile. Ich bin seit 4 Uhr wach.
Ja.
Bin dann nochmal kurz weggeratzt und bin seit 6 dann wirklich aufgestanden, los, Kind zur Kita auf Arbeit, bin jetzt hier. Da ist auch ein bisschen die Luft raus.
Aber was ist noch jetzt kurz so deine Erwartung?
Wollte dich gerade fragen.
Ich war gerade so
deine Erwartung
reich drüber geredet. Also ich glaube insgesamt, also ich habe total Bock.
Mhm.
Ich hätte ja auch nicht fahren müssen so, ne? Also ich habe mich ja auch aus freien Stücken dazu entschieden. Und ich habe, das war so ein bisschen so eine FOMO-Entscheidung, weil ich dann so war, fuck man, es ist das erste Warhammer Open Festland Europa, was so in meiner Reichweite ist. Ich finde es schön, dass GW endlich herausgefunden hat, dass der Kontinent Europa existiert, weil ja die WCW dieses Jahr auch in Barcelona ist und nicht mehr in Atlanta. Das finde ich auch eine sehr gute Entscheidung. Und dann war ich so, na, das darfst du nicht verpassen. Aber ich war ja im Dezember beim Bandai Card Fest, bei dem quasi dem One Piece World Championship Qualifier für das One Piece CCG. Und das war das beschissenste Event, auf dem ich in meinem Leben war.
Ja, von dem hast du mir erzählt.
Und das war ja auch, ist ja auch Hersteller organisiert. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, weil ich habe das Gefühl, dass bei privat organisierten Turnieren, da steckt einfach mehr Herzblut drin, weil da geht's primär erstmal darum, dass das Turnier cool ist.
Mhm.
Also ich habe das Gefühl, jetzt bei einem herstellerorganisierten Turnier, damit will ich jetzt auch nicht den GW-Mitarbeitern irgendwie unterstellen, dass die keinen Bock haben oder so, aber es ist halt mehr ein Job. Und wenn ich jetzt ans Firebug denke zum Beispiel, da verdient ja keiner Geld dran. Also das ist ja halt einfach ein Turnier, was von dem Club organisiert wird, weil die halt Bock haben, ein Turnier zu organisieren.
Mhm.
Das Einzige, worum es dann irgendwie noch geht, wenn man jetzt die Frage stellt, was hat man davon, wäre halt irgendwie so ein Prestigefaktor. Aber den will man dann natürlich ja auch erfüllen. Und da habe ich das Gefühl, dass das jetzt so, das ist jetzt nichts, wo ein GW-Mitarbeiter quasi per se drauf achten muss. Ich denke, dass es durchaus da Leute gibt mit Leidenschaft. Aber zum Beispiel den Stand auf der Spiel, den finde ich immer ein bisschen lieblos. Gerade auch, weil da gibt's keine Dioramen. Das Gelände ist unbemalt bei den Testspieltischen.
Mhm.
Und da bin ich mal gespannt. Also ich lasse es mal so auf mich zukommen. Ich hoffe, dass das Gelände schön ist. Weil das wäre etwas so, was ich auf dem Warhammer Open erwarte. Ich hoffe, dass das Gelände keine Vollkatastrophe wird, weil das ist etwas, wovor ich Angst habe, weil man da bei den großen deutschen Turnieren halt einfach sehr gut ausgestattet ist. Also ein Rock and Rumble hat Top-Gelände, Firebug hatte GW-Layout quasi komplett dargestellt, was auch noch eine, also das ist jetzt in der 10. eine Seltenheit war. Das hatte sonst, glaube ich, nur das German Major Series noch. ich will jetzt niemanden quasi ausdauern, aber da, wo ich war. Und ja, das ist jetzt alles dann nie halt das krasse Narrative, irgendwie super schicke Gelände, aber es ist halt sehr funktional und sehr praktisch. Mhm. Ich habe so ein bisschen, also meine persönliche Angst ist, dass es bei GW so ein bisschen so ein Worst of Both Worlds werden könnte, weil du dann vielleicht einerseits GW-Gelände spielen musst, also nicht GW-Layout nur, das ist klar, sondern auch GW-Ruinen, die halt einfach in dem aktuellen 40k nicht so gut bespielbar sind wie andere Sachen. Und dass das dann aber auch noch unbemalt ist. Hm. Das wäre so ein bisschen schade, weil ich das ja auch da dokumentiere und so. Und ja. Aber ich bin erstmal zuversichtlich, ich habe total Bock. Ich bin hyped. Ich muss jetzt ein bisschen noch hier diese Mal-Session überwinden.
Ja, das wird hart.
Ich bin so ein bisschen in so einem ganz komischen Loch, weil mal die Realisation, dass ich morgen schon fahre, die ist noch nicht da. Weil ich habe auch wirklich die letzten Tage gar nichts anderes gemacht. Also mein Kopf hat gar nicht abgeschaltet. Mhm. Ich habe gearbeitet und ich habe gemalt. Sonst habe ich nichts gemacht. Ich habe nicht mal gekocht. So, also ich habe mir einfach immer irgendwie was zu essen geholt oder so. Oder gestern hat meine Freundin mir was mitgebracht. Ich habe nichts anderes gemacht. Also wirklich die letzten 14 Tage oder so. Ich habe gearbeitet, ich habe gemalt. Ich habe nicht gezockt. Ich habe maximal mal hier irgendwie im Büro beim Mittagessen eine Runde Slay the Spire gespielt. Mhm. Aber ich habe auch nicht wirklich so Zeit zu Hause verbracht oder so. Ich habe jetzt einfach nur durchgezogen. Und beim Ergebnis bin ich noch so ein bisschen so, es ist nicht das 100%, was ich mir erhofft habe. Aber ein ganz großer Vorteil ist, dass ich keinen Ölwash mache bei der Armee. Das heißt, ich kann an allem einfach wirklich weitermalen. Ich glaube, das werde ich bei einigen Dingen sogar noch machen. Wo ich so ein bisschen traurig bin, ist bei den Masters of the Maelstrom, weil ich mir die so bis zum Schluss aufgehoben habe und da einfach so ein bisschen
und jetzt
Zeit gefehlt hat. Ja. Und da habe ich das Gefühl, boah, die hätte ich lieber noch ein bisschen aufwendiger bemalt. Und da ist so ein bisschen die Überlegung, weil ja die Red Corsairs auch meine Rock-and-Rumble-Armee sind dieses Jahr. Ob ich da nicht nochmal dann mir die Box nochmal hole. Mhm. Und fürs Rock'n'Rumble die Masters nochmal neu mache und mit einem Video. Weil eigentlich wollte ich die auch mehr dokumentieren. Ich wollte eigentlich volle PDF-Guides zu denen machen. Mhm. Das musste ich jetzt ein bisschen unter den Bus werfen, damit ich fürs Warhammer Open fertig werde. Weil auch das Warhammer Open alles eine relativ spontane Entscheidung war, dass ich hinfahre und das mache. Aber ich hätte jetzt irgendwie einfach Bock, das durchzuziehen. Und ich denke, ich werde dann ein paar Dinge nochmal so nachholen. Also vielleicht mache ich nochmal dann später im Laufe des Jahres ein separates Video zu den Masters of the Maelstrom, wo ich dann auch ein volles PDF mache und nochmal wirklich voll auffahre mit der Bemalung. Also es ist ein bisschen, es ist komplex, es ist eine dynamische Situation, sag ich.
Ja. Ey, du, ich bin gehirntot, merke ich gerade. Also ausgewogen, ich bin gerade, sack ich gerade so ein und ich glaube, ich muss es auch packen, ne?
Ja.
Ich muss nach Hause fahren, ich muss ins Bett, weil morgen ist ein neuer Tag und morgen ist wieder Kita und von der Kita auf Arbeit und durchziehen und es ist gerade sehr, sehr viel zu tun. Ja. Aber es war mir ein Fest. Ich meine, wir haben Black Legion besprochen.
Ja.
Wir haben hier schön über Hobby geredet, was auch gut getan hat.
Ich bin echt weit gekommen mit meinem Rhino.
Du bist richtig weit gekommen. Ich habe da jetzt auch gerade die ganze Zeit drauf geguckt und dachte mir, eigentlich hast du auch mega Bock zu malen. Aber wenn ich zu Hause ankomme, ist es wirklich nur noch ab ins Bett und schlafen und so viel Schlaf wie möglich holen. Und ich hoffe, dass ich morgen nach Arbeit nicht so fertig bin, dass ich vielleicht auch einfach ein bisschen noch malen kann, weil es
macht gerade richtig Bock. Ich werde morgen so früh wie möglich nach Maastricht ballern.
Ja.
Und dann werde ich mich einfach ins Hotel legen.
Und pennen.
Dann werde ich wahrscheinlich einfach, ja, weiß ich nicht, so viel wie es geht, schlafen. Weil ich hatte die ganze Zeit noch Angst,
ja,
dass ich den Rhino vielleicht auf dem Hotelzimmer malen muss.
Aber hey, das kriegst du richtig gut hin.
Aber jetzt konnte ich die Zeit nochmal gut nutzen. Das war stabil. Die einzige, eine Hürde, davon muss ich noch ganz kurz erzählen. Ja. Ich habe noch keine Kultisten.
Die?
Ja, die habe ich mir als Backup bestellt. Aber die werden, glaube ich, vermutlich nichts mehr.
Hat die einen Tentakel in ihrer Achselhöhle?
Ja.
Das ist ja eklig. Ja. Okay, cool, cool.
Und da muss ich mir mal noch Gedanken machen, was ich mache, weil also ich habe theoretisch 9 Accursed Cultists, die ich als Kultisten spielen könnte, aber da fehlt mir halt ein Modell. Das ist ein bisschen blöd. Aber vielleicht werde ich die einfach mitnehmen und dann werde ich einfach meinen Gegnern erzählen, ich habe einen verloren, dann spiele ich halt einen weniger.
Ach so.
Weil ich habe dummerweise, ich habe die fürs Raccoon Rumble 23 gemacht und irgendwann habe ich einen von den blöden Accursed Cultists verloren. Deswegen habe ich nur 9. Es ist zum Glück kein wichtiger, weil ich habe so mit Poxwalkern aufgefüllt und es ist nur einer von den Poxwalkern. Da kann ich jederzeit mir beim Tabletop-Verkauf nochmal einen reinshoppen. Aber ja, ist ein bisschen ärgerlich. Und die drücken halt meinen Painted-Score runter, leider.
Ja, okay, das ist doof.
Aber ich glaube, eine andere Lösung wird jetzt auch schwierig, weil ich sehe nicht, wie ich bis morgen noch Kultisten bemalen soll.
Nee, naja. Das ist durch. Guti, dann, was haben wir auf der Ohr? Ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht zu gering abgefrühstückt, aber ich glaube 22 oder 24, ich muss jetzt wirklich, tut mir sehr leid, dass ich hier ein bisschen auf die Tube drücke, aber ich muss hier wirklich zusehen, dass ich das Bett finde. Dann, du malst noch?
Ja.
Ich bin super gespannt, was du berichten wirst. Ich wäre am liebsten mitgefahren, aber es war einfach leider nicht zu organisieren. Ich glaube, wenn es ein cooles Event wird und wenn es sich etabliert hier im Europaraum, dann gehen wir das auf jeden Fall gemeinsam an das nächste Mal.
Was ich ankündigen kann schon mal ist, ich werde den Fred treffen von den
Breaking
Heads und den Malte, glaube ich, auch. Und wir machen dann quasi diese Woche, also jetzt, wo der Podcast rauskommt, machen wir dann zusammen einen Podcast übers Warhammer Open und können dann auch mal ein bisschen die Perspektive von Fred und Malte einfangen, die ja nochmal einen kompetitiveren Ansatz haben. Und da tauschen wir uns mal ein bisschen aus von deren Seite, wie die das Event dann fanden und so. Da könnt ihr euch noch drauf freuen.
Cool.
Ja.
Dann,
wir hauen jetzt rein.
Wir hauen rein.
Ich bestelle mir jetzt was zu essen.
Tschüss. Ja. Tschüssi.